Freak Classic. Die besten Freak-Radio-Sendungen zum Wiederhören. Freak, 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 Freak.
Willkommen bei Freak Radio. Zur heutigen Sendung begrüßt am Mikrofon Katharina Zabranski und Christoph Dierenbacher. Wir hören heute ein Lebensporträt über Willi Klaus Benesch. Guten Abend.
Grüß Gott. Schönen guten Abend. Grüß Gott.
Ja, ich möchte gleich zu Herrn Benesch kommen. Sie sind Mitarbeiter des Kriegsopfer- und Behindertenverbandes. Können Sie kurz sagen, was dieser Verband ist?
Der Kriegsopfer-Behindertenverband wurde 1945 von verletzten Kriegsteilnehmern des Zweiten Weltkrieges gegründet als erste Selbsthilfeorganisation. Man muss bedenken, die Republik Österreich war zerbombt, besetzt, bettelarm. Die Leute hatten oft nicht einmal zum Essen oder Brennmaterial. Viele Frauen wurden zu Witwen und hatten für ihre Kinder nichts zum Anziehen, kaum was zum Essen. Und der Verband hat sich zur Aufgabe gemacht, hier durch Selbsthilfestrukturen, nämlich in größeren Orten, wurden Zweigvereine gegründet. Der Verband ist ja ein Verein und mit Hilfe der Betroffenen wurde getauscht. Die einen hatten Lebensmittel noch und die anderen Brennholz. Und dann hat man getauscht, sodass die einen nicht hungern mussten und die anderen nicht frieren mussten. Also eine wirkliche Selbsthilfeorganisation.
Wir machen jetzt einen Sprung 20 oder 30 Jahre später. Was war Ihre konkrete Funktion und Aufgabe im Verband?
Meine Aufgabe war von vornherein hier für die sozialen Rechte, nicht Bettelgänge für Behinderte, sondern Rechte verankern zu lassen. Wir haben, weil wir, unser Verband, sozusagen mit den betroffenen Menschen gesprochen haben, wir haben regelmäßige Sprechtage auch heute noch, haben wir natürlich genau die Nöte, die Bedürfnisse dieser Menschen erfahren, haben sie an die Politik als Forderungen zunächst bis 1950 für den Kriegsversehrten, aber bereits ab 1950 für alle behinderten Menschen, ob jung oder alt, der Politik gegenüber artikuliert durch Förderprogramme. Wir haben bestimmte Dinge einfach von der Republik Österreich, von den politisch Verantwortlichen eingefordert. Und ich denke, einer der größten Erfolge, ein Meilenstein in der Sozialpolitik war, dass unser Verband federführend, allerdings auch mit Unterstützung anderer Behindertenverbände, das Bundespflegegeldgesetz damals durchgesetzt haben, wenn auch nach zwei imposanten Demonstrationen, einmal in der Himmelpfortgasse vom Finanzministerium, weil es hieß, ja, da gibt's kein Geld dafür, und das zweite Mal am Ballhausplatz vor der Bundesregierung und der für uns wirklich unvergessene damalige Sozialminister Heson hat sich persönlich eingesetzt, damit die Regierung im Parlament einen Initiativantrag einbringt. Und ich darf anmerken, das heutige Österreich ohne Pflegegeldgesetz wäre ja gar nicht mehr vorstellbar.
Sie haben eine Kindheit in der Kriegszeit und Nachkriegszeit erlebt. Sie wurden verletzt als sechsjähriges Kind. Wie war das? Können Sie uns davon was erzählen?
Ja, mein großes Glück trotz dieser doch schweren Verletzung war, dass mich unbekannte Menschen Hände aus den Schutt und Asche hervorgeholt haben. Ich habe überlebt. Und das zweite große Glück war, dass die amerikanischen Quäker die Finanzierung für uns, insgesamt 4.500 kriegsverletzte Kinder und Jugendliche in der Kinderheilstätte Bellevue, zunächst in der Hofburg und dann in Wien 18, Bastiengasse, heutige Semmelweis-Klinik, übernommen haben. Aber nicht bloß die Finanzierung war es, sondern entscheidend war, dass wir allesamt ein Medikament bekommen haben, das uns das Leben gerettet hat, nämlich Penicillin.
Sie wurden verletzt im Krieg durch eine Splitterbombe.
Ja.
Können Sie kurz erzählen, wie war das?
Naja, es war ja ständig immer wieder Fliegeralarm. Es war der 17. April 1945, wenige Wochen, nur wusste das ja niemand genau, vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Und es war am Abend gegen 20 Uhr, wie wieder mal Fliegeralarm. Man hörte das Dröhnen der Bomberverbände in der Luft, das Erzittern der Erde durch immer näher kommende Bombeneinschläge. Und wir waren im Luftschutzbunker in der Favoritenstraße untergebracht. Das war ja Pflicht, den Luftschutzbunker aufzusuchen. Die Luft begann verraucht, ja, zu stinken. Man bekam immer weniger Luft, atmete bereits schwer. Es war ständig immer näher kommende Einschläge. Die Erde vibrierte, zitterte. Kinder schrien, weinten, machten unter sich vor Angst. Frauen brachen in Tränen aus. Es war eine ganz schreckliche Zeit. Und dann gab es, das habe ich noch in tiefer Erinnerung, einen Kracher, einen ganz entsetzlichen Kracher. Ich konnte deswegen überleben, weil meine Mutter mich in eine dicke Wolldecke und Tuchet eingewickelt hatte und gesagt hat, Bur, du liegst am Bauch, der ist am empfindlichsten. Und so wurde ich nur, unter Anführungszeichen mal gesagt, in der Hüftgegend, in den Oberschenkeln verletzt. Hätte ich also diese Treffer in den Bauch bekommen, wäre ich sicherlich nicht mehr zu retten gewesen. So wurde ich gerettet, wenn auch, sage ich, von 1945 bis 1957, nicht nur ich, sondern viele hunderte Kinder und Jugendliche in der Heilstätte verweilen mussten, wurde 18 Mal operiert, Streckgips, Beckengips, Extensionen mit Bleigewichten an den Beinen, Gipsschale. Ja, und dann durfte ich einmal nach 6 Jahren nur liegen müssen, am Bettrand sitzen, und mit einer Gehschule wurde ich langsam mobilisiert.
Ich würde gerne ganz konkret nachfragen. Sie wurden getroffen durch Bombensplitter im Schutzkeller. Was für eine konkrete Behinderung sozusagen hat das ausgelöst?
Das hat einmal, weil es ja eine schmutzige Verletzung war, medizinisch ausgedrückt eine beidseitige Knochenmarkseiterung, im Volksmund Knochenfraß genannt. Diese Eiterung konnte nur mit Unmengen von Penicillin einigermaßen in Griff genommen werden. Ich stand 3-mal knapp vor der Amputation, Oberschenkelamputation, und muss sagen, Gott sei Dank, die damaligen Koryphäen, kann ich ja ruhig erwähnen, Universitätsprofessor Dr. Chiari und Primarius Dr. Walter Pflüger haben mir die Beine erhalten, wenn es auch langwierig war, aber Gott sei Dank, ich habe meine beiden natürlichen Beine noch dran.
Ich würde Sie jetzt gerne fragen, wie war die Zeit für Sie als Kind im Lazarett?
Naja, es war so, manche waren ja viel schlimmer verletzt worden als ich, waren Gliedmaßen abgetrennt worden, Arme weggerissen, im Gesicht verletzt worden. Das heißt, wir waren eine geschlossene Leidensgemeinschaft. Jeder hatte ein Schicksal erlitten, das nicht so ohne weiteres zu bewältigen war. Aber ich muss sagen, das Krankenhauspersonal, das Pflegepersonal und insbesondere die amerikanischen Ärzte und Helfer haben uns damals unglaublich hier verwöhnt. Währenddessen draußen die Bevölkerung, so hat ja meine Mutter, die auf Besuch einmal im Monat kommen durfte, wie die anderen Mütter, berichtet, dass es kaum was zum Essen gibt. Lebensmittelrationen haben wir, Schokolade, Bananen, Orangen, Kaugummi, Mickey Mouse Hefte, sanfte Wildwestfilme bekommen. Die haben uns enorm verwöhnt.
Wenn Sie noch nachdenken an Ihre Zeit im Lazarett, gibt es da bestimmte typische Situationen, an die Sie sich erinnern?
Naja, natürlich war immer wieder nicht nur von mir, von allen anderen auch die Frage gestellt bei der Visite, wie lang muss ich hier noch liegen? Wie lang brauche ich, bis ich einigermaßen wiederhergestellt bin? Wie lange noch muss ich sozusagen auf das übliche Leben eines jungen Menschen verzichten? Ein Jahr nach dem anderen verging, es war wieder mal Geburtstag, ich bin am 16. Juni geboren und knapp bevor war ein Besuchssonntag. Es war ja nur einmal im Monat Besuchszeit für 2 Stunden, nämlich der 1. Sonntag im Monat, oder es wäre noch ein Feiertag gewesen wie Ostersonntag. Und ich weiß noch, ich war damals gerade 12 Jahre geworden. Meine Mutter war wie immer auch auf Besuch gekommen. Es war ein herrlicher Tag. Und wenn man bedenkt, ich sah immer aus demselben Fenster zum selben Kastanienbaum. Ich wusste, welche Vöglein dort hinschwirren, welche dort nisten, wie viel, wenn sie blühen, die Kastanien, wie viel Kerzen dieser Baum trägt, weil es war einfach so, man war fixiert. Und wie meine Mutter ging nach den 2 Stunden Besuchstunden, war es halt so, dass ich in Tränen ausbrach. Und unvergesslich bis heute sagte damals meine Mutter zu mir in deutlichem Wienerisch, Buur, was rehst? Du siehst die Sonne, du hörst die Vögel und du lebst. Dein Spülfreund, der Manfred Burm, hat's damals in den Schädel weggerissen. Der liegt schon so lang in der Grube und tät auch noch gerne leben. Also sei stark. Ich hab's umarmt, abwusselt, hab gesagt, Mama, kommst eh wieder? Hat gesagt, Burbläder, wer ist denn heute bei der Tür als erstes reingekommen? Das war doch ich. Sag ich, ja Mama, du hast recht. Also, es war keine leichte Zeit, aber in bestimmter Art und Weise auch, so unglaublich es klingen mag, eine schöne Zeit. Ich bin heute noch eng befreundet mit vielen der damals betroffenen Menschen, die erwachsen, die eben schon gegen 70, manche 62 sind. Und das schweißt zusammen und wir halten heute noch uns gegenseitig die Treue, wenn der eine was braucht und der andere einen Weg weiß, wie man ihm helfen kann, dann tun wir das.
Ich möchte Sie jetzt noch einmal konkret zu Ihrer Mutter fragen. Wie hat sie Sie behandelt, auch als behindertes Kind?
Als ich das erste Mal nach Hause kam, hat sie zu mir gesagt, Buur, da huck dich her, schau deiner Schwester Edith zu. Schön mit die Erdäpfeln, weil heute gibt's ein Erdäpfelgulasch. Und hoch, unten im Keller, das kannst du nicht, hackt dein Bruder Heinz das Holz für den Ofen. Ich hab daher das Messer geschnappt, hab meine Schwester zugeschaut, ich hab ihr noch nie je Kartoffel geschält, aber ich konnte es, ja. Und sie hat mich immer sofort eingebunden, Karotten zu putzen, Fisolen, die Fäden zu ziehen. Das heißt, ich fühlte mich komplett aufgenommen, integriert, würde man halt sagen, ja, nützlich eingesetzt, ja. Und das, diese Einstellung, ja, den Behinderten zu fordern in der Weise, was er kann, das, muss ich sagen, hat meine Mutter mir mitgegeben. Und da habe ich auch immer, ja, gegenüber Politikern, gegenüber allen Diskutanten gesagt, bitteschön, Menschen mit Behinderung haben das Recht auf Arbeit wie alle anderen. Alle haben Fähigkeiten. Mit Hilfe der Betroffenen kann man herausfinden, welche Fähigkeiten und Begabungen auch in behinderten Menschen stecken und die sind zu fördern und zu unterstützen.
Wir kommen jetzt zu anderen thematischen Schwerpunkten in Ihrem Leben und ich übergebe sozusagen das Mikrofon an meinen Kollegen Christoph Dierenbacher.
Ja, nachdem wir sehr viel über Kriegserfahrungen und Nachkriegszeit Erlebnisse gesprochen haben, möchten wir nun den Bogen etwas weiter spannen und zu Ihrem beruflichen Werdegang kommen. Sie haben die Handelsakademie in der Hammerlingasse besucht. Was geht Ihnen so durch den Kopf, wenn Sie zurückdenken an Ihre Schulzeit?
Ja, also dass ich sozusagen diese Schule besuchen durfte, verdanke ich ja auch der energischen Vorgangsweise meiner Mutter. Es war nämlich so, ich durfte aufgrund der Verletzungen noch nicht so lange sitzen, sondern musste aufgrund der medizinischen Empfehlungen auf einer Pritsche liegend den Unterricht verfolgen dürfen. Natürlich war das eine außergewöhnliche Situation und daher ging meine Mutter mit mir zum Stadtschulrat bis hin dann zum Unterrichtsminister, um klarzumachen, sie will, wenn der Bub nicht gescheit laufen kann, er hatscht heute, hat sie gesagt, schauen Sie, aber Schädel, Hirn und die Hände sind in Ordnung, fragen Sie ihm was, werden Sie sehen, er ist nicht deppert, er will was lernen. Und hat dabei eben erreicht, dass in diese Schulklasse am Hammerlingplatz eine Pritsche hingestellt wurde und konnte ich sitzen, dann saß ich in der Schulbank, musste ich mich hinlegen, weil die Knochen ja alle noch nicht so verheilt waren. Dann habe ich mich am Bauch gelegt, habe ein Holzbrett vor mir gehabt, dort waren die Hefte aufgespannt und so habe ich mitschreiben können und habe schlussendlich auch am Bauch liegend mit der Dispens, dass ich nicht Füllhalter für schriftliche Arbeiten verwenden muss, sondern einen sogenannten Kopierstift, die Matura, absolviert.
Sie haben sich dann nach Ihrem Schulabschluss weiterentwickelt zum Kundenbuchhalter und Bilanzbuchhalter?
Ja, das war, ist richtig. Es war so, ich habe natürlich damals, hat man viele, viele Leute gesucht. Ich hätte so gesehen 4 sehr große bekannte Dienstgeber gefunden. Einen habe ich dann ausgewählt und habe nebenbei, muss ich sagen, die Bilanzbuchhalterprüfung mit Auszeichnung in Steuerrecht und Bilanzlehre absolviert. Damals an der Hochschule für Welthandel, wie die Wirtschaftsuni vorweg benannt worden ist, kam dann in die Bilanzgruppe, war dann von den jungen Angestellten auserkoren worden im sogenannten Job-Rotation-Verfahren bei den Tochterfirmen in Deutschland und in der Schweiz tätig zu sein. Das heißt, meine betriebswirtschaftlichen, buchhalterischen, kalkulatorischen Kenntnisse durch Praxis noch zu verbessern und ging dann aber, muss ich sagen, nach 7 Jahren selbst vom ersten Dienstgeber weg zum Konzern, wo ich 45 Arbeitsjahre hinter mir brachte und ich bin ja erst mit knapp 68 Lebensjahren jetzt in die Alterspension gegangen.
Nur für die Zuhörer, die die Vorrecherchen zu dieser Sendung nicht mitverfolgen konnten, Sie waren zuletzt tätig bei der Siemens AG, vormals VATEC. Wenn ich nur zurückdenke an Ihre Zeit als Baukaufmann, ein für Menschen mit Behinderung nicht unbedingt typischer Beruf, warum, glauben Sie, haben Sie für diese Position ausgewählt?
Ja, das ist eine gute Frage, weil die habe ich mir ja selber gestellt und dann den Exportdirektor Moser, der ein Kriegsverletzter noch war, der hatte im Zweiten Weltkrieg ein Bein, ein Arm, ein Auge verloren. Er selber sprach von sich, ich sage das so deutlich, Schatz, mir gibt's ja nur mehr Halbert. Aber der Mann beherrschte 5 Fremdsprachen, unter anderem auch Arabisch. Ja, damals eine Rarität. Der hat mich rufen lassen und hat mich überrascht mit der Mitteilung, ich soll ins Ausland gehen. Und ich habe ihm natürlich gefragt, wohin. Ich dachte, vielleicht noch Italien oder Deutschland, eher an Europa. Nein, nach Übersee. und zwar ins schwarze Afrika, nach Malawi. Und auf meine Frage, aber Herr Direktor, warum kommen Sie ausgerechnet auf mich als behinderten Menschen? Hat er gesagt, schau, jetzt sage ich dir was. Ich und du, wir sind flexibel und gewöhnt, uns anzupassen. Dort unten musst du ständig anpassen an andere Lebensgewohnheiten, Gesetze, Sitten. Das schaffst du, weil du bist behindert und hast es gelernt, dich ständig anzupassen. Du bist flexibel. Schicke auch Nichtbehinderten, tut der sie viel schwerer. Und ich war dann in Summe 17 Jahre auf Großbaustellen im Ausland eingesetzt, wie zum Beispiel im arabischen Golf, sprich bei den Vereinigten Arabischen Emiraten, dann Port Moresby in Neuguinea. Ja, wir haben dort Großkraftwerke errichtet. Im arabischen Golf haben wir Meerwasserentsalzungsanlagen errichtet. Und ich muss sagen, das war eine sehr schöne, interessante, ja auch anstrengende Zeit. Aber ich habe viel von der Welt gelernt, weil dort sind tatsächlich andere Verhältnisse zu beachten als bei uns üblich. Und ich habe in ihrer Gesamtheit, muss ich sagen, die Menschen, die zunächst fremd erschienen, immer näher und besser kennengelernt, ja, verstanden in ihrer Art und Weise, ihr Leben zu meistern. Überall habe ich sehr verständnisvolle Menschen gefunden. Zu meinen, nur bei uns in Europa sei ausreichend Verständnis da für Behinderte, ist nicht der Fall. Das wird einfach manchmal nur so dargestellt. Ja. Es ist nicht so, dass hier die Menschen in Malawi ihre Behinderten verkommen ließen oder abseits stehen. Dasselbe ist nicht der Fall im arabischen Raum. Ja, da werden behinderte Menschen ja zum Teil noch mehr verwöhnt, als es bei uns der Fall ist.
Nach der Zeit im Ausland für die Firma Elin Östalpine sind Sie quasi nach innen gewechselt, im wahrsten Sinn des Wortes, in die interne Revision. Warum, glauben Sie, hat man gerade Sie für diese doch mitunter recht nervenaufreibende Tätigkeit ausgewählt?
Naja, im Ausland lernt man natürlich mit unvorhergesehenen Ereignissen, Situationen fertig zu werden, positiv heranzugehen. Wenn ich denke an meine Arbeit als Revisor, dann ist es ja die Aufgabe eines Revisors, sich von der Ordnungsmäßigkeit der gearbeiteten Unterlagen zu überzeugen. Allerdings kann es durchaus auch so sein, dass jetzt unvermutet Dinge aufkommen, die kritisch zu beurteilen sind. Und im Ausland ist das beste Training natürlich, mit Menschen in kritischen Situationen gut umzugehen. Und diese Tatsache kam mir natürlich dann in der internen Revision zugute, sprich freundlich und verbindlich im Umgang mit den Mitmenschen, mit den Mitarbeiterinnen, Kolleginnen und Kollegen, aber genau und korrekt in der Sache. Was falsch ist, kann nicht als richtig bezeichnet werden, sondern da muss eben der Fehler behoben werden und aufgeklärt werden, warum ist es zu diesen Fehlern gekommen. Und einer der wichtigsten Aufgaben eines guten Revisors ist es ja, nicht bloß Kritik zu üben und den Fehler festzustellen, das wäre viel zu kurz gegriffen, sondern konkrete positive Vorschläge in den Bericht hineinzuschreiben, was anders zu machen ist, damit sich derartige Fehler nicht wiederholen können.
Man hat Sie dann nach 25 Jahren als interner Revisor in die Personalentwicklung geholt. Was hat Sie an dieser Position gereizt?
Ja, ich wurde deswegen auch ausgewählt, weil ich bewiesen habe als Revisor, dass ich mit den unterschiedlichsten Menschen, Charakteren, mit Facharbeitern, mit Meistern, mit den Abteilungsdirektoren, mit Prokuristen, also unterschiedlichster Hierarchie gut umgehen kann und mich in die Situation von Menschen hineindenken, hineinfühlen kann. Und das Entscheidende ist für einen erfolgreichen Konzern, für jede Firma, die richtige Frau, der richtige Mann am richtigen Platz. Damals schon war klar, es machen ja nicht die lieben Engel im Himmel den Gewinn, sondern der Gewinn entsteht durch den Fleiß und Tüchtigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und daher ist es gut, herauszufinden bei jedem Einzelnen, welche Fähigkeiten stecken in den einzelnen Menschen. Und da ich ja ein behinderter Mensch bin, war für mich die Zielsetzung immer ganz klar. Gerade die behinderten Menschen werden oftmals unterbewertet, denen traut man fast nichts zu. Da kann er denn das, ja, kann man das ihm sozusagen verantworten lassen und dergleichen mehr. Und mein Ziel war, gegen diese allgemeine Einstellung, ja, vorzugehen und muss sagen, es ist mir gelungen, die Beweise mit Hilfe behinderter Menschen zu führen. Ich bringe ein Beispiel. Ja. Wir hatten einen Kollegen, der hat in der Nachkriegszeit, in der letzten Kinderlähmungsepidemie, eben hat er Kinderlähmung erlitten, hatte Schlenkerbeine, Stützapparate. Und als er im Krankenhaus lag, hat er zunächst Kreuzworträtsel gelöst. Das war ihm bald zu fade und dann hat er Zahlenrätsel gelöst und kam selber drauf, dass er ein Zahlenmensch ist. Hat dann Technik studiert, Diplom-Ingenieur, Doktor der Technik gemacht, ein mathematisches, ja, Genie, sag ich, aber eine außergewöhnliche Begabung. Und dieser Mann hat erstens auch bis zum 65. Lebensjahr gearbeitet in der Forschung und Entwicklungsabteilung des Konzerns. Dann wurde er bis zum 70. Lebensjahr mit Dienstwagen abgeholt. Er hat einen Konsulentenvertrag und hat Weltpatente fürs Unternehmen entwickelt, wovon heute noch der Konzern lebt. Trotz dieser schlimmen Situation hat der junge Mensch das Beste daraus gemacht, hat seine Begabungen entdeckt und weiterentwickelt und hat viel, viel mehr geleistet, gebracht als nicht behinderte Menschen.
Die Zeit, wir haben nur mehr sehr wenig, deshalb möchte ich kurz auch auf Ihre Rolle als ORF-Publikumsrat zu sprechen kommen und nachfragen, wie Sie die Rolle von behinderten Menschen in den Medien sehen und was man eventuell an der Wahrnehmung, sage ich mal, verbessern könnte.
Wir behinderten Menschen sind wie alle anderen auch. Warum sage ich das so deutlich? Es gibt ja keinen Menschen, der alles kann, der alle Fähigkeiten hat. Wenn da die Tür aufginge und es käme eine Person herein und die würde erklären, und ich kann alles, dann würde ich zur Antwort geben, da muss ich mich fürchten. Es gibt keinen. Jeder hat Stärken, aber auch Schwächen. Und auch unter dem behinderten Menschen Beethoven, wissen wir ja, war gehörlos geworden. Und trotzdem hat er fantastische Musik komponiert. Das heißt, kein Mensch darf, nur weil er jetzt das eine oder andere nicht so kann, diskriminiert werden.
Gibt's eine Botschaft, die Sie den Hörerinnen und Hörern zu Hause gerne mitgeben würden?
Ja, gerne. Und zwar, wenn auch eine Situation oft über Nacht so schlimm ist, dass man meint, die Welt stürzt ein. Es gibt immer Wege, aus der schlimmsten Situation herauszufinden und zu einem erfüllten, glücklichen Leben zu kommen. Es geht weiter und es wird positiv.
Je interessanter der Mensch, desto kürzer wird die Zeit.
Ja, dann sagen wir danke für Ihr Kommen, danke für dieses Gespräch.